Genau, mein Name ist Gerrit. Ist ein sehr harter Übergang jetzt von dem Tanzen und Singen. Aber ja, ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir draußen hoffentlich, sage ich einfach mal so, Wasser stehen haben und Gläser. Das heißt, ihr habt die Freiheit, auch während der Predigt, einfach nach draußen zu gehen, euch ein Glas Wasser zu holen. Ich nehme euch das übel. Ich merke mir die Namen und die... Nein. Genau, also macht das wirklich. Es ist super warm. Und dass wir wirklich auch den Fokus trotzdem auf Gottes Wort haben dürfen. Wir wollen heute starten mit einer Kurzpredigtserie. Wir haben jetzt noch 4 Sonntage bis zur Sommerpause. Und ein Sonntag davon, wisst ihr, nächste Woche ist unser Taufgottesdienst. Aber die anderen 3 Gottesdienste werden wir uns einen Psalm anschauen. Und das ist ein wunderschöner Psalm. Psalm 63 ist das. Den werden wir so in 3 Teile nehmen und werden uns jede Woche ein Teil dafür oder davon anschauen. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du die gerne aufschlagen bei Psalm 63, dass wir gemeinsam einmal lesen. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Allheiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich möchte noch zum Beginn beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir die Psalme haben dürfen von David auch, was er mit dir erlebt hat, dass er es niedergeschrieben hat und dass wir so viele Jahre danach noch davon profitieren dürfen und lesen dürfen und dir begegnen dürfen in den Versen auch. Danke, dass du der gleiche, derselbe Gott bist wie damals, den wir heute erleben dürfen auch. Ich bete auch nochmal für die Temperaturen, mach unseren Geist frei, Heiliger Geist, wir begegnen uns gerade in dieser Hitze auch, dass wir dir begegnen dürfen und dich erleben dürfen, Jesus. Amen. Diesen Psalm, wo wir uns anschauen, heute machen wir eigentlich auch nur die ersten beiden Verse und erstmal so kurzer. Also dieser erste Vers, ne, ist quasi schon die Einleitung kurz zu Psalm. Ich fange nochmal vorne an. Psalm ist ein Buch in der Bibel, wo Gebete, aber auch Lieder drin stehen. Das waren alles Lieder, die das Volk Israel gesungen hat. Ja, manche sind so Wallfahrtslieder. Das heißt, die haben, wenn die von einem Ort zum anderen Ort gegangen sind, haben die gesungen. Genau, und das waren dann schon auch Lieder, die dann gesungen wurden. Also ein Gesangbuch quasi, die Psalme. Und dieser Psalm, konkret, viele Psalmen wurden von David geschrieben, manche aber auch eines, also auch von anderen Autoren. Aber David ist so, wenn man an Psalme denkt, ist er schon ein sehr großer Teil von ihm. Psalm 23, wahrscheinlich der bekannteste Psalm von ihm geschrieben. Und hier gibt uns der erste Vers direkt schon den Kontext an, wann dieser Psalm auch geschrieben wurde. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Also David befand sich in der Wildnis oder der Wüste. Das Wort ist ganz interessant, wird einmal als Wüste, aber auch als Wildnis, also oder im Englischen dann die Wilderness, bezeichnet. Ein Ort, den wir öfters in der Bibel sehen. Wir sehen ganz oft in der Bibel, wo Menschen in die Wüste geführt werden. Abraham ist in der Wüste, Mose, als er aus Ägypten dann raus, also aus der Stadt dann raus ist, war er in der Wüste. Jesus selber wurde in die Wüste geschickt oder ist in die Wüste gegangen. Propheten sind viel in der Wüste unterwegs. Johannes der Täufer begegnet in der Wüste. Das heißt, wir haben dieses Bild von der, ich will es nicht Wüste nennen, sondern ich finde Wildnis irgendwie schöner, weil Wüste denkt mir so einen begrenzten Ort. Aber es ist ein Ort der Prüfung. Es ist in der Bibel ein Ort der Prüfung, aber auch der Läuterung. Weil aller Wohlstand, aller Luxus, den wir haben, in der Wüste wird's klar, da ist der Fokus ganz klar gestrickt. Es gibt keinen Luxus, sondern es geht ums reine Überleben auch, ne? Also es geht nur darum, wo kriege ich was zu trinken her und wo kriege ich was zu essen her. Wüste ist ein Ort, an dem das Leben nicht anwesend ist. Es ist ein Ort ohne Leben. Ja, das wird jeder von uns sagen, das Wasser ist schwierig, Essen ist schwierig, wilde Tiere gibt es dort. Das heißt, der Fokus wird klar geschärft. Gleichzeitig ist die Wüste ein Ort der Begegnung mit Gott. Mose, als Gott Mose begegnet mit dem brennenden Dornbusch, passiert das in der Wüste. Israel, als es aus Ägypten rausgezogen ist und durch die Wüste gezogen ist, war es ein Ort der Begegnung mit Gott. Und dort befindet sich David auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, der gegen ihn als König rebelliert. Da will ich gar nicht so viel drauf eingehen. Er hat Ärger mit seinem Sohn und er rebelliert gegen ihn. Deswegen ist er in die Wüste geflohen. Das hat er mehrmals gemacht, auch bevor er König war. Und ich war vor 2 Wochen, war ich mit dem Zug unterwegs. Ich war in Berlin und auf der Rückfahrt hatte ich 4 Stunden Verspätung, mein Zug. Es waren ähnliche Temperaturen wie jetzt. Und irgendwann, wenn man viel im Zug unterwegs ist, also 6-7 Stunden, dann wird irgendwann das Akku vom Handy leer, wird immer weniger. Und ich war im Zug am Bahnhof und merke, der Zug hat Verspätung, guck auf meinen Akku und hat, glaube ich, noch so knappe 10% Akku. Und mein Ticket ist ja auf dem Handy drauf. Das bedeutet, wenn mein Handy stirbt, sterbe ich nicht, aber dann komme ich nicht von diesem Bahnhof weg. Das heißt, ab diesem Moment, als ich das gesehen habe, alles Flugmodus rein. Die Prioritäten waren klar. Es war nur noch aufs Überleben getrimmt. Wie hält das Akku, bis ich im Zug bin, um es irgendwie wieder einzustecken? Also es gab kein Instagram, keine Musik, nicht telefonieren. Alles wurde nur noch auf Überleben gesetzt. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, so an dieses Bild von der Wüste. Ja, wo alles andere, alle Ablenkungen, alle Nebendingen, was man dann vielleicht so macht, wenn man einen Akku hat, wird auch beiseite geschoben, ist nur noch eine Notfallsituation, es geht nur noch ums Überleben, um an die Quelle zu kommen in den Zug, als ich da reinkam in die Regio, zack, direkt eingesteckt und gemerkt habe, und das fand ich so dieses Bild von dieser Wüste auch so, wo wir nur noch aufs Überleben gehen und es klar geschärft ist. Und das Bild haben wir in den ersten beiden Versen auch, gerade so der Vers 2, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Ich glaube, wir können absolut wir verstehen dass dieses Bild von Wüste und von Durst, glaube ich, gerade heute oder die Tage sehr stark. Dieses Verlangen danach, alles andere ist unwichtig, es geht nur noch um das Trinken auch. Interessant ist, dass er nicht sagt, am Anfang fleht, so, ach mein Gott, schau doch, dass mein Sohn mich nicht verfolgt, sondern in den ersten Vers sagt er, meine Seele durstet nach dir, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele, das hebräische Wort ist Nefesh, ist ein bisschen anderes Denken bei dem Volk Israel war, dass Nefesh, der ganze Mensch, ist nicht Körper, Seele, Geist, sondern alles, heißt eigentlich Kehle, aber es ist das Leben der Mensch im Gesamten. Mein ganzer Mensch, alles in mir, lechzt nach dir. Dieses Sein dürstet nach Gott. Und vielleicht dieses Beispiel, was er auch nimmt, er ist in der Wüste und benutzt dieses Durstbild, um nicht zu sagen, mich durstet es nach Wasser, sondern mein Gott, mich durstet es nach dir. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so diesen Verlangen, dieses Verlangen nach was zu trinken. Oder diese Woche vielleicht auch, dieses Verlangen nach der Arbeit nach Hause zu kommen, endlich die Tür reinzukommen in die Wohnung und dann Sachen auszuziehen, kalt zu duschen oder ins kalte Wasser zu springen, ins Schwimmbad zu gehen. Dieses Verlangen, dieses Gefühl in einem drin, wo man merkt, ich sehne mich danach, jetzt, vielleicht hast du diesen Moment jetzt gerade. dieses Verlangen, jetzt in kaltes Wasser reinzuspringen. Und ich finde dieses Bild so schön, was er gebraucht. Er sagt nicht, ach, es wäre schön irgendwie, es ist schön, dir zu begegnen, sondern mir lächzt, es ist etwas Lebenserhaltendes. Wenn wir nicht trinken, werden wir sterben, sehr schnell sogar. Und es ist etwas Lebensentscheidendes, meine Seele lächzt danach, dir zu begegnen auch. So sehnt er sich nach seinem Gott. Und so bezeichnet David seine Gottesbeziehung nicht als Ergänzung, sondern als lebensnotwendig. Und da habe ich mich ein bisschen überführt gefühlt. Erleben wir das auch, diese Sehnsucht nach Gott, dass wir merken, diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott ist nicht etwas Ergänzendes, nice to have, irgendwie so obendrauf, sonntags bin ich hier und ein paar Werte sind ja auch sehr gut, sondern als lebensnotwendig, diese Beziehung mit diesem lebendigen Gott, ihm zu begegnen, als lebensnotwendig. Nicht als ergänzend, wenn ich noch Zeit habe, dann, sondern meine ganze Seele, mein ganzer Mensch lechzt danach, er durstet danach, dir zu begegnen. Und vielleicht erwischen wir uns eher selber dabei, diesen Durst nicht bei Gott zu stellen, sondern in anderen Dingen. Unser Körper ist wie ein verdorrtes Land, aber wir gießen es mit etwas anderem. Wir gießen es mit Musik, mit Ablenkung, vielleicht mit einer Serie, einfach mich übergießen lassen oder sogar mit, keine Ahnung, vielleicht sogar mit Alkohol. Einmal benötigst du jeden Abend dieses Glas Wein, das du dir doch verdienst. Und du suchst die Ablenkung, du hast einen Durst in dir, wo du versuchst, mit etwas anderem zu stillen. Und wir stillen unsere dürstenden Seelen mit Salzwasser. Es fühlt sich an, wir trinken etwas, aber das Verlangen wird immer größer. Wir haben noch mehr Durst danach. Letzte Woche hatten wir Zeugnisgottesdienst. Wir haben gehört, auch was Menschen erlebt haben. Seela ist so eine schöne Möglichkeit, auch da zu hören, was Menschen mit diesem Gott erleben auch. Und vielleicht hast du gedacht, letzte Woche, oder vielleicht denkst du es öfters bei Zeugnisgottesdiensten, dass du denkst, warum spricht Gott eigentlich immer nur zu diesem Menschen und eigentlich nie zu mir? Und wir sehnen uns ja eigentlich danach, von Gott zu hören, oder? Wir sehnen uns, ihm zu begegnen, aber genauso lassen wir uns 22 Stunden in der Woche durch einen Algorithmus formen. 22 Stunden ist die untere Grenze von der Durchschnittszeit auf Social Media. Wir haben so eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen, aber trotzdem haben wir etwas in unserem Leben, von dem wir uns formen lassen. Ob du das willst oder nicht, du wirst von dieser Welt, du wirst von Social Media, von was auch immer, von Beziehungen, die du lebst, wirst du geformt. Und die Frage ist, wie viel formt Gott und diese Beziehung zu diesem Gott dein Leben? Und wie sehr stillt Gott diesen Durst, dieses Verlangen, diese Sehnsucht in uns? Und wo suchen wir es vielleicht woanders auch? Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte am Johannesevangelium, Kapitel 4. Die Geschichte heißt Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Und dort begegnet Jesus einer Frau an einem Brunnen außerhalb von der Stadt. Es war gegen die Mittagszeit und die Jünger gehen in die Stadt rein, sie schauen, um was zu essen zu bekommen. Und Jesus wartet an diesem Brunnen und dort ist die Frau und die ist Wasser am Schöpfen. Und das war sehr Untypisches, weil mittags um 12 Uhr wird es wahrscheinlich diese Temperaturen vielleicht noch ein bisschen wärmer sein. Das heißt, es ist eine sehr ungünstige Zeit, eigentlich um Wasser zu holen. Die meisten Frauen, holen morgens oder abends Wasser, wenn halt die Sonne nicht mehr scheint, wenn es kühl ist. Und dann gehen die morgens dorthin, schleppen dann die 40 Liter Wasser zurück in den Haushalt und wieder zurück. Und diese Frau hat das mittags um 12 gemacht. Und Jesus begegnet ihr und sagt ihr auch, Vers 13, 15, Jesus gab ihr zur Antwort, Jesus sagt zu ihr, ich kann dir Wasser geben, ich kann dir richtiges Wasser geben. Und die Frau begegnet Jesus und sagt so, wie willst du mir denn Wasser geben? Du hast ja noch nicht mal ein Gefäß, um Wasser zu schöpfen. Und dann antwortet Jesus, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Er zeigt auf den Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und dann antwortet die Frau, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus geht gar nicht auf dieses physische Wasser-Thema ein, weil er ganz genau weiß, was bei dieser Frau Thema ist. Sie hat einen Durst in sich, den sie füllen möchte mit weltlichen Dingen. Ja, sie versucht, diesen Durst mit Salzwasser zu stillen, wo sie noch mehr Durst hat danach. Und Jesus begegnet ihr und sagt, das Wasser, was ich dir gebe, ja, dann wirst du nie wieder Durst haben. Und warum sie auch sagt, ich gebe kurz einen Kontext auch, warum sie sagt, da muss ich nie wieder hierher kommen, um Wasser zu holen. Sie kommt natürlich um die Mittagszeit, weil jeder diese Frau kennt. Diese Frau hat schon mehrere Männer gehabt und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist nicht ihr Mann. Das heißt, sie hat eine Sehnsucht in sich, die sie versucht, mit Beziehungen zu füllen. Und das bedeutet, dort hat sie einfach auch, da wird viel geredet dann auch. Und wenn sie morgens trinken, Wasser holt, sind die anderen Frauen da, die sie natürlich kennen und wissen, was sie für eine Frau ist. Und sie lästern dann über sie. Das heißt, diese Scham möchte sie nicht haben. Deswegen geht sie mittags zum Wasser holen. Und sie sagt, hey, gib mir dieses Wasser, dann muss ich nicht mehr dieser Scham begegnen, hier Wasser zu holen. Und Jesus spricht sie an und sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Wir haben so viele Stimmen in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir oft nicht erkennen, was wir brauchen. Wir erkennen vielleicht auch manchmal nicht, dass wir überhaupt Durst haben. Vielleicht kennst du das beim normalen Wasser auch, bei so einem Tag wie gestern. Vielleicht erkennst du selber da mal nicht, dass man Durst hat und auf einmal geht's einem schlecht, man hat Kopfschmerzen, wird so schwach und vielleicht sollte man einen Schluck trinken bei 36 Grad. Aber wir haben so viele Stimmen in unserer Welt und werden so zugebombt, dass wir gar nicht diesen Durst und dieses Verlangen in uns drin erkennen, wonach es uns durstet, wonach wir uns eigentlich sehen. Und dann fangen wir an, es mit Salzwasser zu stopfen, mit Serien, mit Alkohol, mit Beziehungen, was auch immer. Wir versuchen es stumm zu halten und merken aber eigentlich gar nicht, wonach wir eigentlich wirklich Durst haben. Nach seiner Gegenwart. Und das ist es, wie David hier dem Psalm anfängt auch. Er fängt an, auch sehr entscheidend, Gott, mein Gott bist du. Es gibt keinen anderen Gott, sondern dieser Gott ist mein Gott. Und dieser Gott, was ja daraus resultiert, aus dem Rest des Verses, ist meine Quelle. Ich möchte nur zu dir kommen, mein Gott, um diesen Durst zu stillen. Meine Quelle bist du, mein Gott. Und ich glaube, dass wir nochmal neu lernen müssen, was es bedeutet, stille Zeit zu haben. Ich weiß nicht, was stille Zeit bei dir ausmacht, dieses Wort. Vielleicht denkst du an guter Start oder Orientierung oder pur, wie die Hefte heißen, wo du dich hinsetzt, liest deinen Bibeltext und dann hakst du das quasi den Tag ab und du hast deine stille Zeit gemacht. Und jeder von uns hat eine gewisse Brille und eine Prägung, wie er diese Zeit mit Gott denkt, wie es gefüllt werden sollte. Genauso hat jeder von uns eine Prägung und eine Brille, wenn wir über das Thema Gebet reden. Und uns danach zu sehnen, Zeit mit ihm zu verbringen, erinnert mich ein bisschen an Gemüse für Kinder. Vielleicht ist es bei dir auch, wenn du an Gebet denkst oder Zeit mit Gott, ist so ein bisschen wie Gemüse. So richtig danach sehen, jetzt als Erwachsener darf ich mich ja entscheiden dazu, ob ich mir jetzt Gemüse auf den Teller scheppe oder nicht. Aber eigentlich weiß ich, dass es sehr, sehr gut für mich ist, die Farben des Regenbogens zu essen, jeden Tag. Und trotzdem weiß ich, es ist gut, aber irgendwie so danach ausstrecken, tun meine Kinder sich jetzt auch aktiv nicht danach. Vielleicht ist für dich auch Gebet genauso. Du weißt, irgendwie sollte man das schon machen und das ist gut für dich und für deine Seele. Aber so richtig danach ausstrecken tust du dich nicht. Und ich will nicht irgendwie verurteilend sein oder so. Vielleicht liegt es auch einfach an der Brille oder wie du Gebet siehst, was Gebet für dich ist. Wenn du schon Zeit am Tag hast, dann setzt du dich hin bei 36 Grad und denkst dir, jetzt habe ich meine Zeit des Gebets. Du versuchst zu beten, still zu werden und alles zirrt in deinem Kopf rum und du fängst an und kriegst keinen klaren Gedanken. Auf einmal piepst die Waschmaschine und du stehst schon wieder auf, spülst sie aus, kriegst einen Telefonanruf. Keine Ahnung. Wie sieht Gebet bei uns aus? Vielleicht ist, wenn du an Gebet denkst, es ist langweilig, unspektakulär, und vielleicht sogar auch ermüdend. nichts, wonach du dich aktiv ausstreckst. Und ich habe ein schönes Beispiel von einem Pastor aus Portland gehört. Stellt euch vor, ihr malt ein Bild und benutzt 4 Farben. Ich glaube, das müssten 4. Also ich habe meinem Freund Chetty gesagt, er soll ein Bild mit 4 Farben malen. Und es müssten 4 Farben sein. Also ist okay, ja, wenn du das Bild malst. Aber es ist jetzt nicht spektakulär. Ist eher ein bisschen langweilig. Vielleicht ist dein Gebetsleben nicht 4 Farben, sondern vielleicht sind dein Gebetsleben nur eine Farbe. Nur dieses, ich setze mich hin, bete. Und dann ist es richtig langweilig, muss ich dir ehrlich sagen. Das hört sich richtig unspektakulär, leer und ermüdend und langweilig an. Weil wir gewissermaßen geprägt sind, wie Gebet aussehen sollte, oder? Aber wenn wir diese Farbpalette nehmen, mit aller Möglichkeit, die wir haben, und ein Bild malen, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Dann haben wir Schattierungen, wir haben das Licht, was reinfällt, wir haben unterschiedlich eine Tiefe in diesem Bild drin, von dem Haus und den Wolken, die Farben sind knalliger. Und wenn wir die ganze Farbpalette der Farben benutzen, unsere Kreativität gebrauchen, um ein Bild zu malen, es ist nicht mehr langweilig. Und so kann dein Gebet, deine Zeit mit Gott, ich will es noch nicht mal so Gebet nennen, weil wir Gebet sehr kategorisieren, sondern deine Zeit mit Gott aussehen. Wie ein Bild, wo die ganze Farbpalette und der Kreativität drin ist. Da habe ich vielleicht eine Gebetszeit auf dem Fahrrad, wo ich mit Gott rede, ihm zuhöre, oder durch den Wald fahre und einfach nur bei ihm sein kann, durch die Natur. Kann Zeit mit Gott sein, beim Rasenmähen, wo du zuhörst, sprichst oder auch gar nichts machst und siehst, wie der Rasenmäher das Gras mäht. Meine Frage heute Morgen, was ist dein natürlicher Zugang zu Gott? Was ist dein Connection Point mit Gott? Dein natürlicher Connection Point. Was ist dein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hey, das ist was, kreativ gedacht, wo Gott mir begegnen kann und wo ich Gott begegnen kann und wo ich Zugang habe zu diesem Gott. Und das kann ich nicht sagen, das musst du selber herausfinden. Dein Connection Point, ob es beim Nähen ist, beim Rasenmähen, beim Malen, vielleicht ist es aber auch bei Musik, beim Musizieren, beim Spazierengehen. Und dann kann eine Zeit mit Gott kreativ aussehen. Wenn du die ganze Farbpalette benutzt, um ein Bild zu malen, was nicht langweilig ist oder ermüdend ist. Und nicht so, wann habe ich denn meine Zeit zum Beten? Und natürlich auch das Gebet in der Stille. In deinem Sessel am Morgen mit einem Kaffee in der Hand. Oder bei einem Seelerabend hier in der Gemeinde. Durch Gebetszeiten gegen die Stimmen anzukämpfen, die dir auch sagen, du hast gar keinen Durst, du hast gar keinen Verlangen. Brauchst gar nicht diesen Gott. Was ist dein natürlicher Zugang? Und der ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich möchte uns wirklich ermutigen, lass uns kreativ zu werden, um diesem Durst entgegenzuwirken auch. Weil der Durst ist da. Das Verlangen unserer Seele ist da. Das ist lebenserhaltend. Genau wie jeder von uns Durst nach Wasser hat, hat jeder Mensch auf dieser Erde einen Durst nach Gott. Damit wir sensibel werden, zu erkennen, wo unsere Seele nach Gott durstet. Dass es nicht wie Gemüse ist, wo wir keine Lust haben, das zu essen, uns nicht aktiv danach ausstrecken, sondern wirklich etwas ist, was wir genießen, wunderschön anrichten und unser Körper sich danach sehnt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo wo es kein Wasser gibt. Gott, das ist mein Gebet, himmlischer Vater. Dass die Stimmen stumm werden, dass wir hören dürfen, spüren dürfen, dass wir Durst haben nach dir, dass wir uns sehnen nach dir in allem Trouble und Alltag, dass wir uns ausstrecken nach dir. Hilf uns zu erkennen und zu finden, auch was unser Zugang zu dir ist, auch, dass wir kreativ werden dürfen auch. Dass wir trinken dürfen von der Quelle des Lebens, des wahren Lebens und des ewigen Lebens. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.